With the 24th selection in the 2005 NFL Draft, the Green Bay Packers select Aaron Rodgers, quarterback to California.
The final snap of Super Bowl 45. The Green Bay Packers have won the Super Bowl. The Lombardi Trophy is coming home.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Packers Talk Germany, die 13. Folge, Woche 7, diesmal die Bye Week. Und deshalb haben wir uns überlegt, natürlich schauen wir erstmal noch zurück auf das Spiel gegen die Niners. Dann schauen wir mal, was hat sich bis jetzt noch an Roster-Moves getan und was könnte vielleicht noch passieren. Und dann machen wir so eine kleine Fragerunde, quasi übernehmen wir das Ask Packers Germany zu uns in den Podcast und beantworten live eure Fragen. Mit dabei sind heute der Max.
Hallo.
Und ich bin wieder dabei. Und dann fangen wir doch einfach an. Max, was gibt's zum 49ers-Game so zu erzählen?
Zum 49ers-Game gibt's zu erzählen, dass es ein verdammt glücklicher Sieg war, den wir auch erzielt haben, dank einem Kicker, der sich wieder erholt hat von seinem Nervenproblem. Und es eigentlich nicht so knapp hätte ausgehen dürfen, meiner Meinung nach. Weil die 49ers schon extrem verletzungsgeschwächt waren und generell mit einem Rekord von 1-4 angereist sind. Gleichzeitig haben die Packers deutlich zu viele Punkte in der Defense zugelassen. Offensiv ist es diesmal ein bisschen besser gelaufen als die letzten Spiele. Und wir konnten immerhin 33 Punkte erzielen. Aber alles in allem, am Ende steht ein Sieg. Ob der jetzt glücklich war oder ob der, was weiß ich was, gerade so noch gelungen ist, Ende Dezember fragt da keiner mehr nach.
Ja, stimme ich dir zu. Am Ende ist wichtig, dass das W neben dem Spiel steht. Aber natürlich muss man halt auch darauf achten, alles, was jetzt halt gegen die 49ers schiefgelaufen ist, wird halt vermutlich auch in Zukunft eventuell weiter schieflaufen. Und da gehört so einiges dazu.
Sehe ich genauso. Also defensiv fängt man jetzt langsam das Zweifeln an, ob die Defense unter Dom Capers vielleicht nicht wegen Dom Capers so schlecht war. Wurden schon mehrere Artikel von den Green Bay Medien drüber geschrieben diese Woche, ob vielleicht Dom Capers doch nicht an allem schuld war, sondern einfach die Leute in der Defense, das Personal in der Defense zu schlecht ist und die Spieler, um daraus wirklich eine gute Defense zu formen. Da wäre ich damit ehrlich gesagt noch ein bisschen vorsichtig, so weit zu gehen. Allerdings muss man sagen, dass die Defense sich in diesem Spiel nicht gut präsentiert hat und 30 Punkte gegen einen Quarterback, der jetzt nicht zu den Top 15, wahrscheinlich auch nicht zu den Top 20 der NFL gehört, 30 Punkte zuzulassen und ein Quarterback-Rating gegen sich von 115, das gibt zumindest ein paar kleine Gedanken, macht es.
Ich glaube, CJ Beathard hatte sogar bis ins dritte Quarter hinein noch ein perfektes Quarterback-Rating, beziehungsweise Passer-Rating genau genommen. Das spricht jetzt nicht gerade dafür, dass unsere Defense gut funktioniert hat. Wobei ich sagen muss, dass nicht alle schlecht sind. Also man merkt, bei einigen funktioniert es ganz gut. Also, wen man auf jeden Fall lobend erwähnen muss, ist Kenny Clark, der ein extrem gutes Spiel gemacht hat, einen Sack eingesammelt, insgesamt 7 Tackles, immer wieder Druck gemacht hat. Blake Martinez hatte einen bösen Miss-Tackle, den er wirklich hätte haben müssen. Und sonst hat er auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Kevin King hat ganz am Anfang, ich glaube im zweiten Play, erster Pass von Beathard, sich über eine Comeback-Route ziemlich mies schlagen lassen. Sonst hat Kevin King ein echt gutes Spiel gemacht. Seine Coverage war immer on point. Er hat
das Spiel eigentlich noch gerettet am Ende mit seiner Interception.
Na, da komme ich jetzt noch dazu. Erst hat er den Forced Fumble von Clinton Dix aufgenommen und danach hat er noch die Interception gefangen, wobei man da jetzt so sagen muss, klar, du musst erst in dieser Position sein, aber ich glaube, da war er selbst überrascht, dass er sich umdreht und dann liegt der Ball eigentlich schon in seinen Armen. Also da musste er jetzt dann am Ende auch nicht mehr so viel für diese Interception tun. Aber trotzdem, also hat ein gutes Spiel gemacht.
Ja.
Dann hatten wir ganz gut.
Generell einfach ein schlechter Spielzug von der Offense. Da gab es eine einzige tiefe Route und sonst gab es keine einzige Anspielstation.
Naja, aber man hat es ja geschafft, an sich war das Play ja nicht schlecht, man hat es ja geschafft, ihn in One-on-One zu bringen. Genau. Goodwin gegen King halt, tief. Bethard sollte halt den tiefen Pass werfen zum Touchdown und hat halt einfach unterworfen, Punkt. Also wenn der den jetzt halt 5 bis 10 Yards weitergeworfen hätte, dann hätte King keine Chance gehabt, Bethard hätte einen guten Pass gebracht, Goodwin wäre rangekommen, es wäre ein Touchdown gewesen, wir hätten das Spiel verloren. Oder
ja, gut, aber
möglicherweise aber verloren.
Wie viel Risiko ist angebracht und was ist zu viel Risiko? Und das war im Endeffekt zu viel Risiko von Shanahan.
Ja, aber Shanahan ist ja auch so ein Coach, der eher gerne mal zu viel Risiko eingeht als zu wenig. Ja. Also so das Gegenteil von McCarthy zum Beispiel, der in der Regel eher sehr konservativ spielt, ist Shanahan dann jemand, der wirft halt lieber mal tief oder so und versucht's einfach.
Na,
und dann,
Sack zumachen.
Also. Ja, genau. Und dann passiert es halt auch einfach mal, dass man dann halt so auch ein Spiel verliert. Also wenn man zum Beispiel sich anguckt, was die Eagles machen. Also die Eagles sind, glaube ich, neulich in einem Spiel bei 4. und 10 total unbedrängt in der eigenen Hälfte. Also Spielstand relativ ausgeglichen, irgendwann, ich glaube, 2. oder 3. Quarter, 4. und 10 der eigenen Hälfte und die gehen dafür und schaffen es halt. Also cool. Und dann gewinnen sie das Spiel, cool. Ne? Also das ist halt, das sind so Dinge, wenn es gut läuft, dann bist du der Held und wenn es schlecht läuft, bist du halt der Depp.
Ja.
Und dementsprechend, ja, muss man es nicht probieren, sie haben es probiert und haben damit halt das Spiel verloren.
Aaron Rodgers mit einer Minute Zeit einen Ball zu geben, ist halt einfach ein Fehler.
Naja, der erste Fehler war, Rodgers mit dem Touchdown 3 Minuten Zeit zu geben.
Stimmt.
Und dann kommt der Touchdown und dann nochmal Zeit zu geben, eine Minute. Also im Prinzip von 3 Minuten, die man nicht geben sollte, in diesen 3 Minuten 2 Drives zuzulassen, ist halt definitiv zu viel.
War auch verdammt viel Glück. Muss man ehrlich mal sagen, dass in der Minute, weil wir hatten ja keine Timeouts mehr, das heißt, wenn bei spätestens beim Play von EQ, wenn er da getackelt worden wäre, sodass er inbounds geblieben wäre, dann wäre das Spiel rum gewesen und es wäre in die Overtime gegangen. War verdammt schlecht verteidigt.
Na, beim Tackle, beim Catch von EQ war da noch ein bisschen Zeit auf der Uhr. So wenig war es da, glaube ich, nicht.
Wie viel waren da noch?
15 Sekunden.
Ja gut, aber wenn
der er hat sie mit 11 angehalten. Er ist mit 11 aus Out of Bounds gegangen. Okay, in 11 Minuten sich aufzustellen und nochmal auf den Boden zu... Na, wobei, du musst ja nur spiken. Also der letzte Pass zu Adams wäre ja nicht mehr nötig gewesen.
Du musst erstmal dazu kommen, dass die O-Liner 20 Yards nach vorne rennen.
Naja, wobei ich glaube, dass die waren ja schon hinterher. Also die wissen ja, dass es jetzt Go-Time ist und dass sie da stehen müssen.
Ja, aber stell dir
jetzt vor,
die Defense ist jetzt nicht ganz so blöd, begräbt erstmal den Receiver unter sich, was man ja normalerweise so macht bei so einem Spielstand. Und dann kommt er mit dem Ball nicht raus, dann muss der dem Ref gegeben werden. Der Ref muss den Ball hinlegen. Dann muss der Ref von der Line of Scrimmage wegrennen. Das dauert mindestens mal 7-8 Sekunden.
Ja, also es war riskant und es war knapp, ja, aber. Naja, aber der Pass war ja auch, also Rodgers hat ihn ja eigentlich schon fast unterworfen, dass EQ eben gar nicht auf die Idee kommt, reinzulaufen, sondern halt wirklich eigentlich nur den Weg nach außen hat. Das ist ja das, was Rodgers oft so gut macht, dass er halt, also in dem Play war es jetzt nicht lobenswert, aber er macht es halt echt oft gut. Zum Beispiel auch in Woche, war das nicht gegen die Bears, der Touchdown von Kopp, dieser ewig lange, ja. Wo er halt auch so, der hat den zum einen halt perfekt platziert und halt genau so, dass Kopp ihn fängt und der Ball zieht ihn eigentlich schon dahin, wo er weiterlaufen soll.
Ja.
Und das ist halt der was
die Routen mit vor.
Genau, er gibt halt in der Richtung, wie ein Ball geht. Genau, er gibt mit dem Wurf schon vor, ey, lauf da lang. Das macht Rodgers so gut und das hat er hier halt in gewisser Weise so ein bisschen auch gemacht, indem er halt gesagt hat, ey, komm mal, lauf nicht tief und versuch's noch, sondern fang ihn und geh raus. Lieber sicher, nimm ihn, hast noch 1-2 Yards Platz, um out of bounds zu gehen. Wenn er ihn halt tiefer geworfen hätte, EQ hätte springen müssen, wäre rangekommen, wäre sofort getackelt worden, dann hätte er vielleicht inbounds, wäre er zu Boden gekommen. Und so hat er halt eben diesen Schritt zurückgemacht, hat den Ball gefangen und hatte Zeit, um noch rauszugehen. Super Catch übrigens. Im Ernst.
Genau, das wollte ich gerade noch sagen.
Zu EQ. War gut.
Viele sagen, ja, der war doch jetzt dieses Spiel nicht so besonders gut, hatte nur einen Catch für 19 Yards, aber die Leute haben das Spiel nicht gesehen dann. Also,
na, die haben vor allem die Block, die haben vor allem die Blocks von EQ nicht gesehen.
Genau.
Den Block für, den Block für Adams.
Gutes Spiel gemacht.
Den Block für Adams. Den Block für Jones zum Fast-Touchdown, wo man dann halt auch Jones so ein bisschen anrechnen muss, okay, er hätte auch den Touchdown machen können eigentlich. Wenn er den Ball richtig gehalten hätte, wäre es ein Touchdown gewesen. Das war ein richtig guter Block. Dann habe ich vorher noch im Discord mit jemandem geschrieben, da habe ich mich während des Spiels total aufgeregt. Dritter und 19. Und dann wirft man so ein, also es war kein Screen Pass, aber das war so ein bisschen wie so ein Screen Pass aufgebaut. Also Ty Adams läuft eine Cross, 5 Yards tief oder so, rechts drei Receiver, also zwei Receiver, EQ und MVS, plus Kendricks, plus Montgomery gehen tief auf die Corner, die tief stehen, und blocken die. Und dann war der Plan halt, dass Ty rüberläuft, fängt den Ball, hat den Ball bekommen und soll um die Blocks rumlaufen zum First Down. War wieder so ein screenartiges Play, so ähnlich, wo ich mich während des Spiels voll drüber aufgeregt habe. Und dann habe ich mir jetzt eben nochmal angeguckt und ey, das sieht echt gut aus. Also wenn die Blocks gemacht werden, dann ist Adams einfach durch. Aber der Einzige, der seinen Block gemacht hat, war EQ. MVS hat den Block verkackt, Kendricks hat den Block verkackt und Ty Montgomery hat den Block verkackt. Und dann stand Adams da vor einer Wand und dann wusste er nicht mehr wohin und wurde von Foster umgesammelt. Also EQ hat ein echt gutes Spiel gemacht. Auch wenn er nur einen Catch hat für die 19 Yards, hat er insgesamt schon... Also er hat viel mehr im Spiel teilgenommen, als die Statistiken aussehen.
Ja. Aaron Rodgers ist übrigens der erste Quarterback mit 400 Yards und 2 Touchdowns in Back-to-Back-Spielen hintereinander.
Ja.
Glaubst du, er ist wieder auf dem richtigen Weg, oder?
Der richtige Weg, ja. Aber es fehlt noch viel. Also 25 von 46 Pässen sind immer noch nicht gut. Sind immer noch nicht Rodgers. Und man muss halt ganz ehrlich sagen, okay, er macht 400 Yards, aber man hat halt auch total das Laufspiel ignoriert. Also ein Aaron Jones hat 8 Attempts bekommen, Jamal Williams 6 Attempts und Montgomery 4 Attempts, macht insgesamt 18 Rushing Attempts. Ich würde mir 18 für Jones wünschen, plus die anderen.
Ja.
Also man dadurch, dass man halt Rodgers, klar, ist geil, der macht 400 Yards, 2 Touchdowns, ist schön, super, aber man vernachlässigt halt deshalb das Rushing-Game und das war ja auch einer der Gründe, wieso wir dann letzte Woche eben nicht gewonnen haben. Und ich meine, das ist schön... Der
hat übrigens genau halb so oft geworfen.
Ja, es ist schön, dass Aaron Rodgers zweimal 400 Yards und 2 Touchdowns gemacht hat, wenn er davon aber nur ein Spiel gewonnen hat, hat er davon nur ein Spiel gewonnen.
Ja.
Und das ist halt das, was ich so ein bisschen kritisch sehe. Also es ist schön, aber am Ende haben wir 2 Touchdowns und 4 Field Goals gemacht und 4 Field Goals gegen eine Niners-Defense, die eigentlich echt nicht gut war. Also da waren so ein paar Plays dabei, wo ich mir so, von der Defense, wo ich mir so, was? Und dann haben sie es aber einfach nicht durchgezogen. Also die Defense ist nicht so stark und ja, dann machst du trotzdem nur 2 Touchdowns. Das ist halt... Es ist mager, muss ich sagen. Also da geht deutlich mehr.
Ja. Kann ich dir nur zustimmen. Sehe ich genauso. Ich glaube, Aaron Rodgers ist wieder auf einem besseren Weg. Ich glaube, dem tut es jetzt ganz gut, dass er mal 2 Wochen lang kein Spiel hat. Vielleicht kommt er danach ohne Knieschoner, Schutz, was weiß ich, was, wie man das...
Na, das ist ja geplant. Ja, seine Knieschiene halt da.
Genau. Das ist der Plan. Ob das natürlich funktioniert, das weiß man noch nicht. Aber das wäre auch mal ganz schön, wenn er wieder ohne... Also er rennt ja mittlerweile. Er ist jetzt für 34 Yards gerannt. Er sieht schon wieder sehr mobil aus, aber das ist vor allem am Anfang vom Spiel und gegen Ende wird es immer ein bisschen weniger.
Ja, wobei man auch gesehen hat, einmal wollte er nach rechts raus und dann kam er einfach nicht vom Defensive End weg. So Plays, wo er gewohnt ist, da einfach nochmal... Also er kommt nie so richtig vom Defensive End weg. Der ist kein Sprinter-Quarterback wie Lamar Jackson oder so. Aber er verlängert die Plays so weit, bis er werfen kann. Und das hat er da einmal echt nicht geschafft. Also das war der eine Sack, der voll auf Rodgers-Ding geht, weil er halt einfach denkt, er hat die Zeit durch seinen Lauf, aber den hat er einfach nicht, weil er zu langsam ist.
Noch eine kurze Frage zum Spiel. Was hast du von dem letzten Play allerletzten Wurf-Play gehalten.
Auf Adams?
Ja.
Das war, also für mich war das nur so ein, ich werfe den jetzt so, wenn Adams Glück hat, hat er, dann haben wir einen Touchdown und gewonnen. Und wenn nicht, ist die, also im Prinzip war es, mit 6 Sekunden willst du nicht kicken, weil wenn du mit 6 Sekunden kickst und brauchst für den Kick 4-5 Sekunden, dann hat am Ende musst du nochmal einen Kickoff machen und wenn du Pech hast, kriegst du einen Kickoff-Return-Touchdown. Deswegen versuchst du halt einfach die 6 Sekunden nochmal runterzuspielen. Das heißt, du musst noch einmal Incomplete werfen, weil du auch die Zeit hattest. Und dann hat Rodgers halt gedacht, und dann war das Play-Call halt einfach, okay, ich werfe den so, dass es definitiv keine Interception ist. Wenn Adams schnell um den Corner rumkommt, ist ein Touchdown und wenn nicht, kicke ich halt.
Ich fand's ein bisschen seltsam.
Warum wurde
halt eine Route gerannt? Der ist einfach 3 Schritte gelaufen und dann stehen geblieben.
Ja, aber wie gesagt, also es ist ja auch, also die Hauptintention in dem Play war einfach nur, lass die Zeit noch 2-3 Sekunden runterlaufen und kick dann. Hauptsache keine Interception, aber Zeit runterlaufen und, also wichtig ist halt, dass die Zeit stehen bleibt. Also kannst nicht abknien, kannst nichts machen. Also du hättest auch alternativ nach 3 Sekunden den Ball vor dich. Hättest auch nach alternativ, das ist auch schon passiert.
Ich weiß.
Jetzt habe ich schon.
Irgendein Quarterback hat es von Bears, war das nicht so?
Ich weiß nicht, ob es von den Bears war. Der hat schon gebracht. Aber da gab's, also das habe ich schon mehrmals gesehen, auch in diversen Highlight-Reels irgendwie.
Der abkniet statt zu spiken.
Genau, willst spiken, 5 Sekunden Verschluss zu Field Goal und kniest ab. Oder es gab auch einen, der hat es andersrum gemacht. Der wollte abknien, um die Zeit auslaufen zu lassen, hat gespiked und dann sind die Gegner, und dann mussten sie nochmal punten, die Gegner sind an den Ball gekommen. Haben dann trotzdem gewonnen, aber.
Irgendeiner hat es auch vergessen, ist nach hinten gelaufen, in die Pocket rein.
Und hat dann zu spät runter geworfen und hat einen Intentional Grounding bekommen, ne?
Genau.
Das habe ich auch mitbekommen. Es gibt schon geniale Dinger.
Okay, was haben wir diese Woche noch zu vermelden? Wir haben spannende Roster-Moves. Die Packers tauschen sich quasi komplett aus.
Genau, wir haben mal wieder, also schon das zweite Mal dieses Jahr, DeAngelo Yancey entlassen. Den hatten wir ja jetzt nachträglich nochmal ins Practice Squad gesigned, einfach so. Cobb war verletzt, Allison war verletzt, Yancey kennt das Playbook, Yancey kennt das System, hat 1,5 Jahre in dem System trainiert, den haben wir ja letztes Jahr, also 2017, in der 5. Runde gedraftet. Der kennt alles, ist kein Top-Receiver, aber könnte notfalls einspringen, wenn die Rookies nicht funktionieren. Jetzt hat man festgestellt, okay, die Rookies funktionieren, also wirft man ihn wieder raus. So einfach ist die Sache.
Echt frustrierend, der tut mir richtig leid.
Naja, er ist halt einfach kein Spieler, mit dem du dauerhaft spielen willst. Das ist so jemand, der...
Natürlich, aber er tut mir trotzdem leid.
Ja.
Stell dir vor, du wirst entlassen, dann kriegst du die Chance zurückzukommen. Bis irgendwo auf dem Practice Squad auf einem hinteren Platz und 2 Wochen später sagen sie dir, oh sorry.
Naja, ich denke schon, der weiß ganz genau, wenn er aufgrund von Verletzungen gesigned worden, dann weiß er ganz genau, ey, ich bin hier als Sicherheitsoption, wenn alles scheiße läuft, dann bin ich dran. Und ansonsten ansonsten, was könnte man denn noch so an Roster-Moves, ja. Was könnte man in der Offseason noch so machen? Passiert, jetzt in der Bye-Week noch machen.
Ach so. Ich würde sagen, man könnte vielleicht, wo gibt's Probleme, auf welcher Position? Oh, Defense vielleicht.
Ja, man könnte vielleicht
mal einen Outside-Linebacker oder sowas holen vielleicht.
Oder man nimmt einen Safety. Ganz kreativ.
Wäre auch mal eine Option.
Oder vielleicht nimmt man auch noch mal einen Offensive Tackle. Weil, das haben wir eben in der Zusammenfassung ganz vergessen, und zwar war Byron Bell, der hat ja ist als Right Guard gestartet und Bulaga als Right Tackle, erst war Byron Bell ein paar Plays out, da ist Lucas Patrick eingesprungen, dann kam Byron Bell wieder, dann war Bulaga später out, und dann musste vom Feld, und dann ist Byron Bell auf die Right Tackle Position. Sah da aber meiner Meinung nach dann nicht mehr so gut aus wie auf Right Guard. Und dann kam Bulaga nochmal wieder. Aber so richtig schön ist das nicht. Vor allem, weil ja Jason Spriggs, der eigentliche Backup-Tackle sonst noch, ist ja auch verletzt momentan.
Ja.
Vielleicht ist das eine Option, wo man in der Bye-Week nochmal einen Roster-Move sehen könnte.
Kommen wir zu den Fragen von euch. Ich würde mal anfangen mit Instagram.
Reingekommen
ist. Kamen ein paar Fragen rein. Und zwar 2 zu EQ. Einmal, die haben wir jetzt quasi schon beantwortet, warum wird so wenig zu EQ geworfen oder warum wurde so wenig zu EQ geworfen, obwohl er frei war? Gutes Blocking. Genau, also er war öfters frei, wurde nicht angeworfen, weil Rodgers ihn nicht gesehen hat oder keine anderer Receiver frei war, auf den er geworfen hat. Und Blocking war 1A, oder?
Ja, also Blocking-Arbeit von EQ ist grandios. Also besser als, okay, von Mercedes Lewis sehen wir leider viel zu wenig, aber es ist besser als Kendricks, besser als Graham, besser als Montgomery. Vielleicht auf einem Niveau mit Aaron Jones und nicht der einzige, der von den Skill-Position-Spielern besser blockt als St. Brown, ist meiner Meinung nach dann Jamal Williams. Aber, ja. Also der, wobei Jamal Williams ja auch anders blockt, also der blockt ja in der Pass Protection. Ist ja ein Unterschied, ob du in der Pass Protection blockst oder für einen laufenden Spieler blockst. Das macht auch nochmal einen Unterschied. Also ob du einen Weg frei blockst oder ob du jemanden einfach nur von einer Position weghältst, ist auch nochmal ein Unterschied. Also ich finde, EQ macht da einen echt sehr, sehr guten Job.
Sehe ich genauso. Nächste Frage. Mit Blick auf die nächsten 5 Spiele könnten die Playoffs in Gefahr sein. Ich lese einfach mal die nächsten 5 Spiele vor. Die nächsten 5 Spiele sind nach der Bye Week bei den Rams. Die stehen gerade momentan bei 6 Siegen und 0 Niederlagen. Dann bei den Patriots. Die stehen gerade bei 4 Siegen und 2 Niederlagen. Gegen die Dolphins daheim 4 und 2. Bei den Seahawks 3 und 3. Und bei den Vikings 3, 2, 1, so wie wir. Sind 4 von den 5 sind Auswärtsspiele und 4 von den 5 sind gefährliche Gegner.
Ja, dazu muss ich sagen, das klingt...
Soll ich dir mal sagen, wen ich als gefährlichen Gegner sehe?
Hau raus.
Rams, Patriots, Dolphins und Vikings.
Du siehst die Dolphins über den Seahawks?
Ja.
Okay, das finde ich krass. Also meiner Meinung nach, natürlich, das klingt krass. Es sind gute Teams, ohne Frage. Aber auf dem Papier muss man halt... Also auf dem Papier sind es dicke Brocken, aber wenn du dir anguckst, was die Teams sonst so machen, so im Einzelnen, gegen die Rams werden wir unglaubliche Probleme mit dem Running Game haben, kann ich jetzt schon sagen. Also unsere Rushing Defense, die bisher ist echt scheiße. Dafür muss man aber sagen, die Rams haben echt Probleme in der Passverteidigung. Talib ist out, Peters, glaube ich, ist der andere, der ist auch verletzt. Da spielt aktuell Sam Shields, ist Starter. Ex-Packers sollten die meisten vielleicht kennen, die schon länger dabei sind. Wir sind quasi mit Receiving-Waffen überfüllt, wenn Allison und Cobb wieder da sind. Von daher, wenn die Defense das schafft, irgendwie Gurley und so halbwegs Goff irgendwie im Rahmen zu halten und vielleicht halt einfach die Punkte im Rahmen hält, dann wird Aaron Rodgers einfach noch mehr Punkte machen und das war's.
Noch eine Sache, die Kollegen von Downset Talk erwähnt haben, in der aktuellen Folge vom Donnerstag, der Adrian Franke und der Christoph Kröger, und zwar, dass die Rams ihre Spiele zwar alle gewonnen haben, aber alle sehr knapp und nur ganz zum Ende hinten raus gewonnen haben. Also das heißt, die spielen gut und spielen sehr gut, aber sie gewinnen ihre Spiele nicht unbedingt souverän. Und ich glaube, wenn wir das Spiel bei den Rams gewinnen können, in L.A., gegen möglicherweise ein 7-0-Team, dann ist mit der Saison noch sehr, sehr viel möglich. Wenn wir da verlieren, dann und gegen die Patriots verlieren, gegen beide, dann glaube ich kaum, dass wir in der Lage sein werden, im Januar, also wenn wir in die Playoffs kommen, im Januar weit zu kommen.
Naja, aber also ich muss dir zustimmen und widersprechen. Also, zum einen glaube ich nicht. Also, wie gesagt, also ich glaube dann, ich habe jetzt so ein bisschen was zu den Rams gesagt. Dann kann man halt sagen, zu den Patriots, die sind immer gefährlich. Die haben mit Sony Michel einen guten Rusher. Aber ansonsten sind die wie wir, die haben ein starkes Passing Game, gutes Running Game, okay bis gut, durchschnittliche Defense und in Key Moments schafft die Defense vielleicht manchmal nochmal so den Umschwung, der wichtig ist.
Ja.
Also ich denke halt, gegen die Patriots kommt es einfach darauf an, welche Defense ist weniger schlecht. Muss man wirklich so, also nicht mal in dem Sinne, die Defenses jetzt abwerten zu wollen, aber das sind einfach so zwei starke Offenses, dass man wirklich sagen muss, die Defense, die irgendwie halbwegs besser zusammenhält, das ist die Defense, die das Spiel gewinnen wird. Und wo ich dir auch noch widersprechen muss, ist, selbst wenn wir gegen beide verlieren, sind wir 3-4-1. Selbst wenn wir mit 3-5 rechnen, wenn du dich mal dran erinnerst, Run the Table Season waren wir 4-6, glaube ich, und sind dann zu einem 10-6 gekommen und in die Playoffs. Also es
ja, ich muss dir aber
Aaron Rodgers darfst du nicht abschreiben.
Ich sehe das Team aber dieses Jahr nicht so stark, dass wir eine Run the Table machen können. Und die Rams sind wahrscheinlich das beste Team in der NFC gerade und die Patriots sind gerade auf dem Weg, wieder das Beste in der AFC zu werden. Wenn wir gegen eins von beiden gewinnen können, dann sieht es ganz gut aus. Und wenn wir aber gegen beide verlieren, nicht wegen dem Rekord, sehe ich dann Probleme, dass wir in die Playoffs kommen können. Weil sobald wir in den Playoffs sind, ist das mit dem Rekord nicht mehr ganz so wichtig. Da geht es einfach darum, jedes Spiel zu gewinnen. Aber wenn wir wenn wir gegen den quasi das beste Team der NFC und der AFC verlieren, wie sollen wir die dann später in einem Super Bowl schlagen? Klar ist dann Playoffs und so weiter alles noch ein bisschen anders, aber ich glaube, die Spiele sind richtungsweisend für den Rest der Saison.
Naja, ich denke, das ist immer, also Playoffs ist immer noch mal was anderes. Da sind andere Spieler verletzt, andere Spieler, andere Schemes, neue Play-Ideen und so weiter. Und man darf halt auch nicht vergessen, selbst wenn wir gegen die Rams und die Patriots halt erstmal verlieren, danach kommen die Dolphins. Die Dolphins sind echt nicht gut. Also die haben jetzt zwar gewonnen gegen die Bears, was echt lustig war, ein cooles Spiel. Mit Brock Osweiler haben die gewonnen. Aber im Ernst, die Dolphins sind ein Team, das muss man schlagen, auch wenn die 4-2 stehen. Das ist meiner Meinung nach ein Pflichtsieg. Es wird wahrscheinlich nicht so einfach werden, genau wie das gegen die 49ers, was eigentlich ein Pflichtsieg war. Aber die muss man schlagen. Dann kommen die Seahawks, die haben wieder nur Run-Game, aber die haben fast nur Run-Game. Das heißt, da kann man sich dann auf das Run-Game konzentrieren. Von daher also... Und am Ende halt die Vikings. Gegen die Vikings, die haben wir schon mal fast platt gemacht. Jetzt sind wir aktuell in der besseren Form und bis dahin sind wir hoffentlich in der richtig guten Form. Und dann ist das auch machbar. Das sehen wir dann, ja. Also das sind 5 echt schwere Spiele. Aber ich würde keins der 5 Spiele abschreiben. Mal ganz egal, ob wir Aaron Rodgers haben. Wir haben so ein, also es ist auch von dem einfach, was unser Team kann und was das andere Team kann, würde ich kein Spiel abschreiben. Es läuft eigentlich gut.
Wenn wir aber nur eins aus den 5 gewinnen, dann würde ich sagen, sind wir raus aus den Playoffs.
Na, wenn wir nur 1 aus 5 gewinnen, dann haben wir 6 Niederlagen. Das könnte da unten unentschieden noch. Also wäre quasi 9-6-1 das Beste, was wir machen können. Damit wirst du in der so einer starken NFC
nicht viel erreichen, das stimmt.
Na, nicht nur in der NFC North. Also Erster wirst du damit wahrscheinlich sowieso nicht. Aber du wirst auch mit 9-6-1 keinen Wildcard-Platz kriegen. Weil wenn du dir anguckst, wie viel...
Klar.
Wie gut die NFC momentan ist. Ja. Mit den Saints, die zugegebenermaßen eine schreckliche Defense haben.
Moment, aber die Saints, die werden ja gewinnen, ihre Division.
Ja, die Saints werden, ja, dann hast du halt, naja, aber was hast du denn? Also aktuell sind wir Sechster. Aktuell wären wir in den Playoffs, theoretisch.
Naja, warten wir's auf.
Ich sag ja aktuell. Aber du hast halt, also im Prinzip hast du die Bears, die Vikings und die Packers. Von denen spielen 2 um Wildcard-Platz und noch diverse andere. Also das sind die Panthers dahinter, die Seahawks, die Cowboys, die Eagles vielleicht sogar auch. Je nachdem, wie es läuft. Also da muss er einfach... Es ist schwer, das zu sagen. Ich denke, alles in allem muss man einfach dazu sagen, es sind 5 schwere Spiele, die können richtungsweisend sein. Wenn wir alle verlieren oder nur bis auf 1 alle verlieren, wird es eher vorbei sein mit der Season, aber ich glaube nicht. Also ich gehe davon aus, dass wir 3 Spiele mindestens gewinnen werden von den 5.
Alles klar. Dann hoffen wir mal, ne? Das war's für diese Woche. Nächste Woche nehmen wir noch einen Podcast auf, also quasi den 2. in der Bye Week. Da beantworten wir dann die restlichen Fragen, schauen voraus aufs Spiel gegen die Rams, schauen uns die Rams mal ganz genau an, offensiv und defensiv. Und zwischendrin haben wir noch was Besonderes für euch geplant. Und zwar ist ja gerade die 100. Saison der Packers. Also eine historische Saison für Green Bay. Und da wollen wir dem natürlich nicht nachstehen und planen eine Folge mit allerlei Besonderem aus den 100 Jahren der Packers. Beste Spieler, unsere Lieblingsspieler von uns, vor allem von dir, Nick, vom Alex und von mir. Und vielleicht reden wir noch über ein paar besondere Spiele in der Vergangenheit der Green Bay Packers.
Ja, wir haben auf jeden Fall noch so ein bisschen was geplant für die nächste Zeit. Könnt ihr gespannt sein, was noch so kommt. Ich wünsche euch eine schöne Offseason, eine schöne Bye-Week. Macht euch einen entspannten Abend, schaut entspannt die Spiele auf hoffentlich eine Bears, eine Vikings und eine Lions-Niederlage.
Das wäre doch mal schön.
Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Ciao.